Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ja haben gestimmt 393, mit Nein haben gestimmt 226. Vier Kolleginnen und Kollegen haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.
Im Bundestag gab es lauten Applaus, buntes Glitzerkonfetti und Regenbogenkrawatten. Die Ehe für alle ist beschlossene Sache. Nach jahrelangen Debatten und vielen Blockaden in der Großen Koalition sollen schon bald die ersten homosexuellen Paare in Deutschland heiraten und auch Kinder adoptieren dürfen. Die Ehe für alle mit gleichen Rechten und Pflichten wird auch in Deutschland Realität. Das ist unser Thema im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
SPD, Grüne und Linke waren geschlossen dafür und auch fast ein Viertel der Unionsfraktion stimmte mit Ja. Am Ende gab es eine deutliche Mehrheit für das Gesetz zur Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben. Dabei stand das Thema ursprünglich gar nicht auf der Tagesordnung. Rot-Rot-Grün musste erstmal die nötige Mehrheit zusammenbekommen, um die Tagesordnung zu erweitern. Es war das erste Mal in dieser Wahlperiode, dass sich die SPD bei einem Bundestagsvotum über den Widerstand der Union hinweggesetzt hat. Bei der eigentlichen Debatte wurde es dann zum Teil recht emotional.
Die Ehe für alle muss kommen, denn alles andere als Gleichberechtigung ist Diskriminierung.
Ehe ist eine Gemeinschaft von Mann und Frau, aus der auch die Kinder geboren werden und die Zukunft unserer Gesellschaft gesichert wird.
Nehmen Sie doch Ihr Gewissen in die Hand und freuen Sie sich.
Es wird lediglich ein paar mehr glückliche Menschen geben.
Denn Liebe und Verstand drängen heute endgültig zu ihrem Recht.
Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs hielt eine regelrechte Wutrede darüber, dass Merkel und ihre Union so lange eine Abstimmung verhindert hätten.
Dieses ganze Verschwurbeln, es steht mir bis hier. Wir haben die Gleichstellung verdient und ich glaube, dass die Öffnung der Ehe dazugehört. Ich habe in diesen Koalitionsverhandlungen immer wieder erlebt, wie die Union blockiert hat. Heute wollten Sie diesen Tagesordnungspunkt gar nicht aufsetzen. Das ist erbärmlich, das ist peinlich und ehrlicherweise, Frau Merkel, vielen Dank für nichts.
Die Kanzlerin selbst stimmte gegen die Ehe für alle.
Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau. Und deshalb habe ich heute auch diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt.
Und für mehrere Unionspolitiker ist genau das auch der Knackpunkt. Sie denken, genauso wie die AfD bereits über eine Verfassungsklage nach, aus ihrer Sicht meint die Ehe im Grundgesetz nämlich die Ehe zwischen Mann und Frau. Für die heute beschlossene Regelung braucht es also eine Grundgesetzänderung. Der CSU-Politiker Hans-Peter Uhl findet:
Ich möchte nur, auch als Jurist, wenn wir ein verfassungswidriges Gesetz meiner Meinung nach verabschieden, dass das Gericht dazu gehört wird, in Karlsruhe, und das wäre schon sehr sinnvoll.
Die beiden großen Kirchen sind sich uneinig. Von der evangelischen Kirche hieß es, durch das Gesetz werde die Bedeutung der Ehe zwischen Mann und Frau nicht geschmälert. Die katholische Kirche ist anderer Meinung. Berlins Erzbischof Heiner Koch betonte, Differenzierung sei keine Diskriminierung.
Also zu sagen, wir setzen uns dafür ein und sind dann nicht mehr für den Schutz und die Entfaltung des Lebens in anderen Formen, ist also wirklich an den Haaren herbeigezogen. Trotzdem sind wir der Überzeugung, dass gerade heute der Wille und die Bereitschaft von Mann und Frau, die sagen, ich möchte Vater und Mutter dieses Kindes werden, besonders zu schützen ist.
Nach dem Bundestagsbeschluss heute könnte es frühestens im Herbst die erste homosexuelle Heirat geben. Das Gesetz soll erst 3 Monate nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten, damit sich die Standesämter vorbereiten können. Umweltministerin Barbara Hendricks will keine Zeit verlieren und ihrer langjährigen Lebenspartnerin umgehend einen Antrag machen. Genau 7 Jahre nach dem Ja zur Lebenspartnerschaft soll am 22. Oktober geheiratet werden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Ehe für alle wird im Netz kontrovers diskutiert. Viele kritisieren die Entscheidung des Bundestages, vor allem deshalb, weil Homosexuelle dann bald auch Kinder adoptieren dürfen. Nutzerin Agora schreibt zum Beispiel: Ich bin Lehrerin und weiß, wie gemein Jugendliche untereinander sein können, besonders aufgrund von Verschiedensein. Und ich weiß auch, dass es verantwortungslos ist, die Andersartigkeit der Eltern von unschuldigen Jugendlichen austragen zu lassen. Schließlich haben es sich nicht die Kinder ausgesucht, ob sie nun heterosexuelle oder homosexuelle Eltern haben. Ähnlich sieht es YOLO. Im Zweifel für den Schwächeren, das wären die Kinder gewesen. Aber Kinder haben hier keine Lobby, wie mir scheint. Sie dienen als Gleichstellungsmerkmal und werden dafür aus meiner Sicht missbraucht. Es gibt aber auch viel Lob für die beschlossene Ehe für alle, etwa von Facebook-Nutzer Lukas Büchel, der auch auf die kritischen Stimmen eingeht. Krass, wie viele diesen Beschluss als Nichtigkeit abtun. Natürlich gibt es viele Probleme zurzeit, aber die gleichgeschlechtliche Ehe ist ein großer und längst überflüssiger Schritt hin in eine aufgeklärte und freie Gesellschaft. Und auf tagesschau.de schreibt Stritsch, es war an der Zeit für diese Entscheidung. Ein großer, notwendiger und überfälliger Schritt für Deutschland.
Was sonst noch wichtig war?
Der Bundestag hat noch mehr beschlossen. Zum Beispiel das umstrittene Gesetz gegen Hass und Verleumdung in den sozialen Netzwerken. Facebook, Twitter, YouTube und Co. sind in Zukunft verpflichtet, rechtswidrige Beiträge innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Kritiker befürchten, aus Angst vor Millionenstrafen könnte zu viel gelöscht werden und sprechen deswegen von einem Angriff auf die Meinungsfreiheit. Genau den sieht Justizminister Heiko Maas nicht.
Die Meinungsfreiheit endet eben da, wo das Strafrecht beginnt. Und deshalb ist die Einhaltung von Recht und Gesetz kein Angriff, sondern die Garantie der Meinungsfreiheit. Und genau darum geht es in diesem Gesetz.
Beschlossen hat der Bundestag auch ein Gesetz, mit dem der Aufbau von WLAN-Netzen in Deutschland vorangetrieben werden soll. Künftig sind Anbieter von Hotspots nicht mehr haftbar, wenn Nutzer darüber zum Beispiel illegal Musik runterladen.
Was noch wichtig wird.
Für Angela Merkel war Helmut Kohl ein Glücksfall für Deutschland und Europa. So hatte es die Kanzlerin vor kurzem in einer Regierungserklärung formuliert.
Ich finde es deshalb eindrucksvoll und sehr berührend, dass erstmals in der europäischen Geschichte ein europäischer Trauerakt in Gedenken an einen großen europäischen Staatsmann stattfindet.
Und morgen ist es soweit. Europa verabschiedet sich von Helmut Kohl. Für den verstorbenen Altkanzler wird es zum ersten Mal überhaupt einen europäischen Staatsakt geben im Europaparlament in Straßburg. Die EU will damit seine Verdienste um Europa würdigen. Für den CDU-Europapolitiker Elmar Brok war Kohl
derjenige, der für uns Deutsche und Europäer wohl das meiste geleistet hat, was ein deutscher Staatsmann leisten konnte.
Er hat die Dinge zusammengebracht. Er war ein Zusammenbringer in vielerlei Hinsicht.
Sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Auch er wird morgen in Straßburg eine Rede halten, neben Bill Clinton und Emmanuel Macron und auch Kanzlerin Merkel. Nach den Feierlichkeiten im EU-Parlament ist später in Speyer eine Totenmesse geplant. Die Beisetzung findet dann am Abend im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Heute ist der letzte Tag, anonym an eine SIM-Karte zu kommen. Ab morgen will der Verkäufer erst den Perso sehen, bevor er die Prepaid-Karte rausrückt. Die Daten werden außerdem gespeichert. Die neue Regelung ist Teil des Antiterrorpakets und soll vor allem verhindern, dass Kriminelle und Terroristen mithilfe von Prepaid-Karten anonym und unentdeckt kommunizieren können. Die Tour de France startet. Zum vierten Mal beginnt die Frankreich-Rundfahrt auf deutschem Boden. In Düsseldorf geht's morgen los mit dem Einzelzeitfahren. 14 Kilometer durch die Innenstadt. Unter denkbar schlechten Bedingungen. Für morgen ist langanhaltender Starkregen angesagt. Zum Start werden trotzdem bis zu 1 Million Zuschauer erwartet. Die Stimmung schwankt zwischen Begeisterung und Skepsis. Das war schon bei der Teampräsentation zu merken.
Wir schauen es an, aber mit gewissen Bauchschmerzen, ob alles seine Richtigkeit hat.
Man ist dabei, ne? Aber sauber ist der Sport nicht.
Also ich glaube, dass die Kontrollen doch so stark geworden sind, dass sie gar nicht mehr eine große Chance haben, sich zu dopen.
Und sonst in der Welt?
In Indien hat ein Regierungspolitiker öffentlich uriniert und damit einen Shitstorm ausgelöst. Der indische Landwirtschaftsminister hatte sich in seiner Heimatprovinz an einer Schulmauer erleichtert. Davon gibt es Fotos und die landeten auf den Titelseiten mehrerer Zeitungen. Die Times of India berichtet, dass Radha Mohan Singh beim Pipi-Machen flankiert wurde von seinen bewaffneten Sicherheitsleuten. Politisch pikant am Pipi-Gate ist, Regierungschef Narendra Modi hat unter anderem ein Programm auflegen lassen, das für mehr öffentliche Hygiene wirbt. In sozialen Medien hagelte es Spott. Ein Nutzer schrieb, großartig, stolz darauf, einen Landwirtschaftsminister wie Radha Mohan Singh zu haben, der selbst Rasen sprengt. Die Opposition witzelte auf Twitter, dass der 67-Jährige ein Berieselungsprogramm in einer Dürreregion einweihe. Verwandte Singhs fanden das Ganze gar nicht so lustig. Sie verteidigten das öffentliche Urinieren als natürliches menschliches Bedürfnis. Eine Kriegswaffe aus der Antike erobert gerade Schulhöfe in China. Dort schießen Kinder mit Mini-Armbrüsten. In die kleine bogenähnliche Waffe aus Plastik oder Metall werden Zahnstocher gespannt und mit einem einfachen Klick abgefeuert. Sie fliegen meterweit und können sich durchaus zentimetertief in einen Apfel bohren, aber eben auch andere Kinder treffen. Einige spannten außerdem Nägel und Nadeln ein. Eltern haben sich beschwert.
jetzt schießt Chinas Regierung zurück und hat die Mini-Armbrüste landesweit verboten. In Spielzeuggeschäften gab es Razzien. Das Spielzeug ist demnächst nur noch mit Genehmigung erlaubt. Verstöße werden mit bis zu 5 Tagen Haft bestraft. Auch große Online-Shopping-Seiten haben die umstrittenen Zahnstocher-Armbrüste aus dem Sortiment genommen. In New York können Eltern von 2 Montessori-Schulen die Gebühren dort in digitaler Währung bezahlen, mit Bitcoins. Wie die BBC berichtet, findet der Direktor, dass das gut zur Schule passt, denn sie sei zukunftsorientiert. Außerdem kommen viele Familien aus dem Technik- oder Finanzbusiness. Sie hatten nach der Möglichkeit gefragt. Die Schulen liegen nicht weit weg von großen Google- und Facebook-Büros. Bisher zahlen erst 10 Eltern von den 300 Schülern in Bitcoins, aber der Schulleiter rechnet damit, dass es noch mehr werden. Auch Universitäten in London und Griechenland nehmen laut dem Bericht Bitcoins an. Seit 2010 kann man in der digitalen Währung bezahlen. Bitcoins werden durch Rechenprozesse erzeugt und können im Internet gegen klassische Währungen getauscht werden. Der Wert hat sich seit Beginn dieses Jahres mehr als verdoppelt. Kritiker warnen allerdings davor, langfristig Geld in Bitcoins zu stecken, weil der Wert immer wieder stark schwankt.
Wissensnachrichten.
Es kann uns im Netz schon heute passieren, dass sich eine Maschine mit uns unterhält, zum Beispiel, wenn wir was von einem Kundenservice wollen. In Zukunft wird das wohl noch öfter vorkommen und möglicherweise haut der Chatbot uns dann auch hin und wieder mal übers Ohr. Das lassen zumindest die Versuche vermuten, die Forscher in den USA, unter anderem von Facebook, jetzt mit künstlicher Intelligenz gemacht haben. Anna Berling aus unseren Wissensnachrichten. Was haben die Chatbots da angestellt?
Kurz zusammengefasst haben sie es in Verhandlungen mit Menschen geschafft, ihr Gegenüber in die Irre zu führen, um so das meiste für sich rauszuholen. In den Verhandlungen ging es darum, wie der Chatbot und eine echte Versuchsperson eine bestimmte Anzahl von Bällen, Hüten und Büchern untereinander aufteilen. Und der Bot hatte zum Beispiel die Vorgabe, sicher dir möglichst viele von den Büchern. Die Forscher haben dann beobachtet, dass der Bot erstmal so getan hat, als interessiere er sich für einen anderen Gegenstand, also sagen wir den Hut. Den wollte er ja eigentlich gar nicht haben, aber er konnte dann eben später auf den Hut verzichten und damit so tun, als ob er ein Riesenzugeständnis macht.
Also sprich, er hat es so ähnlich gemacht, wie es ein, ich sag mal, schlauer menschlicher Verhandler auch machen würde.
Ganz genau, denn damit hatte er natürlich auch eine deutlich bessere Verhandlungsposition. Das Beste daran war, oder auch das Erschreckendste, wie man sieht, dass niemand dem Bot diesen Trick beigebracht hatte, sondern er offenbar ganz von selbst darauf gekommen ist. Interessant war, dass mit dem Ergebnis am Ende aber beide zufrieden waren, Mensch und Bot. Oft wurde nämlich für beide auch das bestmögliche Verhandlungsergebnis erreicht.
Okay, aber sind diese Versuchspersonen dem Bot nicht irgendwie auf die Schliche gekommen?
Nee, viele haben noch nicht mal gemerkt, dass sie mit einer Maschine verhandelt haben. Eine Schwäche hatte der Bot aber, wenn er zu lange im Training gewesen war, und zwar Bot gegen Bot, dann wurde er stur und das hat die Versuchsperson ziemlich genervt. Dann gab es auch seltener eine Einigung zwischen beiden Seiten.
Aber wir fassen zusammen, ein Chatbot überlegt sich selbst einen Trick, wie er einen Menschen überlisten kann und der merkt das noch nicht mal, dass er von einer Maschine ausgetrickst wird. Und das Ganze in der Hand von Facebook, das klingt, naja, sagen wir mal, bedenklich.
Ja, erst recht, wenn man überlegt, dass Facebook ja auch als Verkaufsplattform immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren. Interessant war aber schon, dass die Versuchspersonen durchaus zufrieden waren. Im Notfall muss man vielleicht einfach genauso stur sein wie der Bot. Das
okay.
Hilft vielleicht.
Zumindest ihr wisst jetzt schon mal Bescheid und seid auf der Hut vor den Schummelbots. Als nächstes blicken wir auf den Mars. Es gibt Neuigkeiten von Curiosity.
Das Marsmobil ist jetzt mit einer neuen Software ausgestattet, die Reifenpannen verhindern soll. Der Algorithmus steuert alle 6 Räder von Curiosity einzeln.
Reifenpannen auf dem Mars ist ja auch denkbar ungünstig. Wie soll das Ganze denn helfen?
Ja, das Problem war bisher, dass der Rover sich seine Räder etwas kaputt gescheuert hat. An unebenen Stellen, zum Beispiel an Felsen. Da haben sich die Räder gegenseitig gegen diese Felsen oder Steine gedrückt und gezogen. Und das hat offenbar zu Abnutzungserscheinungen geführt. Das soll jetzt besser werden, weil einzelne Räder sozusagen ab- und angeschaltet werden können.
Also es kann noch ein bisschen weitergehen mit Curiosity. Zum Schluss kommen wir noch zu einer Meldung, die für alle wichtig ist, die sich vorgenommen haben, am Wochenende mal wieder laufen zu gehen. Denn auch im Sport, jetzt die Riesenenttäuschung, gibt es einen Placebo-Effekt.
Ist gar nicht so schlimm, denn wenn man dran glaubt, dass Sport einem gut tut, dann findet man ihn gar nicht mehr so anstrengend. Das schreiben Forscher aus Freiburg in einem Fachartikel. Sie haben ihre Versuchspersonen Sport treiben lassen. Einen Teil von denen hatten sie vorher aber ein Video gezeigt und damit nochmal in Erinnerung gerufen, wie gut Sport tut. Diejenigen, die durch dieses Video mit positiven Erwartungen an die Sporteinheit rangingen, die fanden sie auch weniger anstrengend.
Also ein super Trick für ganz untrainierte Sportmuffel.
Geht so, denn der Effekt war umso stärker, je sportlicher die Probanden waren. Aber den Unsportlichen hat auch ein Placebo-Effekt geholfen, nur ein anderer. Wenn sie ein Kompressions-T-Shirt anhatten, von dem sie auch dachten, dass es das Training erleichtert, dann hat das auch funktioniert.
Dann gehe ich mir jetzt mal ein T-Shirt kaufen. Danke, Anna.
Wetter.
Der Tag geht wechselhaft zu Ende. In der Nacht im Norden an den Alpen und auch in Nordrhein-Westfalen Regen. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 8 Grad runter. Morgen regnerisch, auch in der Mitte und im Westen und im Nordwesten. Es kann auch länger mal nass sein und Gewitter sind auch nicht ausgeschlossen, 18 bis 23 Grad. Am Sonntag verzieht sich der Regen tagsüber und es lockert auf. Am Abend kommt von Nordwesten her aber ein neues Regengebiet. Die Temperaturen ändern sich kaum.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.